Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Uniradios. Ich bin Laura.
Und ich bin Aaron. Weihnachten steht kurz vor der Tür und über diese Zeit fahren viele Studierende zu ihren Familien nach Hause. Wie sieht es bei dir aus, Laura?
Ich fahre tatsächlich auch nach Hause. Ich werde dann einen Tag der Deutschen Bahn hilflos ausgeliefert sein. Und danach stehen Sachen wie Plätzchen backen, das Haus auf Vordermann bringen, einkaufen auf dem Plan und am Ende werde ich dann mit den anderen vom Tannenbaum auf das Christkind warten. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Hast du irgendwie Traditionen oder Geschichten, die du mit Weihnachten verbindest?
Meine Familie feiert tatsächlich nicht groß Weihnachten. Am 24. gibt es Fondue Chinoise. Und wie die meisten anderen habe ich natürlich schon mindestens 10-mal 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen. Und wie sieht's bei dir aus, Laura?
Ja, ich gehe mich wieder in meine Ecke verkriechen. Tatsächlich habe ich sowohl 3 Haselnüsse für Aschenbrödel als auch zum Beispiel die Sissi-Filme eigentlich noch nie geschaut.
Das ist aber wirklich krass. Nun gehen wir von den klassischen Geschichten, die fast alle von uns schon mal gehört oder gesehen haben, über zu ein bisschen unbekannteren Geschichten mit einem Beitrag über skandinavische Kinderbücher von Jannis und Matthias.
Viel Spaß dabei.
Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O, du
Uniradio Konstanz.
Hi, hier ist Matthias
und Jannis.
Und heute haben wir uns einen Beitrag überlegt über Weihnachtsgeschichten aus Skandinavien, Kinderbücher. Ich selber habe hier 4 rausgesucht und ich dachte, ich erzähle dann einfach ein bisschen was darüber. Das sind alles 4, die ich selber in meiner Kindheit jedes Jahr rauf und runter habe gelesen bekommen. Also meine Mutter hat sich dann immer schön ein paar Kerzen hingestellt, wir haben irgendwelche Plätzchen bekommen und dann hat sie uns aus denen vorgelesen.
Richtig cool. Habt ihr das dann am Heiligabend gemacht oder einfach generell so in der Adventszeit?
In der Adventszeit davor, also als Vorbereitung, dass man die Vorfreude schon mal kriegt. Weil meistens geht es ja in diesen Geschichten dann immer um die Bescherung selbst oder um den Weihnachtsfeiertag oder irgendein Festessen.
Und es hypt einen so ein bisschen hoch.
Genau, als Kind sitzt du da und du denkst dir, oh geil, nicht mehr lang, dann sitze ich da selber und packe meine Geschenke aus, sehe meine Großeltern. Das ist natürlich auch immer viel damit verbunden. Und außerdem ist es natürlich auch immer sehr gemütlich. Vor allem, was auch häufig in solchen Geschichten vorkommt, was perfekt für Kinder eigentlich gemacht ist. In Skandinavien gibt es ja oft irgendwelche so Trolle, Kobolde, irgendwelche Fabelwesen. Da kann man sich natürlich als Kind mit viel Fantasie super viel drunter vorstellen. Da denkt man sich auch, was, wenn jetzt bei uns zu Hause irgendwelche Kobolde sich an die Kekse ranmachen oder sowas. Das ist dann nochmal so ein zusätzlicher Spaß. Nicht nur, es geht um Weihnachten, es geht irgendwie um Familie. Das ist ja langweilig, das interessiert ja kein Kind. Es geht um irgendwelche Viecher, irgendwelche Kobolde, irgendwelche Geister, ja, die auch das Weihnachtsfest mitfeiern in Skandinavien.
Ja, safe. Also in irgendeiner Art und Weise bringt es auch so ein bisschen Magie für die Kinder mit rein.
Ganz Skandinavien ist ja auch immer so ein bisschen magisch geprägt. Den ganzen Sommer lang ist es immer super hell, die Sonne geht kaum unter und im Winter ist es dann so dunkel, dass die Sonne überhaupt gar nicht aufgeht. Vor allem jetzt um die Weihnachtsfeiertage gibt es Wochen, da wird es fast überhaupt gar nicht hell. Deswegen sind auch oft in Skandinavien diese Feste mit irgendwelchen Lichtern, mit Vorbereitungen. Am 13. ist jetzt das St. Lucia-Fest. Da laufen dann irgendwelche Frauen rum, die haben dann so Lichterkerzen auf dem Kopf. Und das macht dann auch eine ganz gute Stimmung. Aber genug davon, bevor wir uns jetzt komplett einfach in der Weihnachtszeit verlieren, würde ich jetzt mal anfangen, das erste von diesen 4 Büchern vorzustellen. Und zwar ist es Pettersson und Findus. Ja, kennt man ja. Jeder liebt Pettersson und Findus. Morgen, Findus, wird's was geben, heißt dieses Buch. Dabei geht es ein bisschen darum, wie Eltern, und in dem Fall Pettersson, der ja so ein bisschen so der Vater von Findus sein soll, zumindest so der Ziehvater, versucht Findus, der sehr kindlich ist, noch nicht gestehen zu müssen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und er tüftelt die ganze Zeit herum an Maschinen und versucht, einen mechanischen Weihnachtsmann zu bauen, der dann an Weihnachten Findus das Geschenk übergeben muss, damit er einfach noch ein Jahr herauszögern kann, ihm zu gestehen, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Aber bei dieser Vorbereitung passiert wahnsinnig viel und Findus lässt ihn natürlich auch einfach nie alleine. Das heißt, er muss ihn immer anlügen, woran arbeitest du denn jetzt gerade? Ja, ich mache dir jetzt noch einen Skier oder irgendwie sowas. Weil es soll ja eine Überraschung sein. Findus soll ja glauben, es ist tatsächlich der Weihnachtsmann. Und während der ganzen Geschichte passieren dann aber immer so mystische, zauberartige Sachen, die man sich nicht ganz erklären kann. Das ist dann wieder dieses magische Element, das häufig bei diesen skandinavischen Sachen vorkommt. Und Spoiler, am Weihnachtsabend läuft dann so ein kleiner Weihnachtskobold tatsächlich rein, so ein Weihnachtsmann. Und redet dann aber auch mit Findus und gibt ihm dann Geschenke. Und Pettersson selber ist total verdutzt, der hat es gar nicht erwartet. Es scheint dann so, als wäre dann der echte Weihnachtsmann gekommen oder zumindest durch irgendeine Zauberei ist dieser mechanische dann echt geworden. Und das fand ich eigentlich immer als Kind total faszinierend. Leider wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass es den Weihnachtsmann, oh, auch Spoiler an alle, die es hören, die es noch nicht wussten, dass es den Weihnachtsmann überhaupt gar nicht in echt gibt.
Boah, ich glaube, du wirst jetzt ein paar Herzen
brechen. Ich weiß, ich
weiß. Aber wurde dir das wirklich von deinen Eltern vermittelt, dass es den Weihnachtsmann gibt?
Nie so richtig. Also bei uns gab es immer so ein Familienritual, in dem gehen dann die Kinder aus dem Raum und die Geschenke werden dann so, während die Kinder es nicht sehen, hingelegt und dann läutet jemand eine Glocke und dann wusste man als Kind, okay, du darfst jetzt reingehen. Und in diesem kurzen Zeitraum konnte man sich als Kind denken, okay, da war jetzt der Weihnachtsmann da, aber eigentlich relativ früh war uns schon klar, dass unsere Eltern das natürlich da hingelegt hatten.
Aber das mit der Glocke ist lustig, weil das machen wir auch. Also wir haben immer noch einen Baum mit echten Kerzen. Meine
Ja, wir
Eltern sind da
auch.
ein bisschen crazy, die hauen
Ja.
da 60 Kerzen drauf irgendwie. Aber es ist auch mal danach dann so, dass eine Glocke geläutet wird und wir Kinder dann sozusagen ins Wohnzimmer in die Stube kommen können und dann geht's los
Und
mit
da dachte ich,
Singen
meine
und so.
Großeltern wären originell.
Also ich habe das noch ein bisschen schwammig im Kopf, glaube ich, diese Folge von Findus. Ich habe aber auch noch was anderes im Kopf, dass ihm so eine Schneekugel geschenkt wurde, auch von so einem magischen Wesen, so einem magischen Kobold auf Skiern.
Von dem
Ist das die Fo
Postboten.
Ja,
Ja,
von dem
ja.
Postboten.
Ja, genau, weil der Postbote ist auch irgendwie so wahrscheinlich der Weihnachtsmann so in disguise. Der hat sich so umgewandelt.
Ach krass, ja cool, ja, dann kenne ich das auch irgendwie.
Aber was mir da besonders gut gefallen hat, ist, dass da so verschiedene Traditionen, die in Schweden geläufig sind, auch vorgestellt werden. Zum Beispiel, dass die Kinder ihren Wunschzettel in so einem Haufen aus Schneebällen mit einer Kerze verstecken und die Hitze schmelzt dann den Schnee und es fällt zusammen. Aber wenn es zusammengefallen ist, weißt du, ah, der Weihnachtsmann hat den Zettel geholt.
Ach krass, ja, das war echt die Adaption. Das
Ja,
war
oder
da auch
dieses
so.
St. Lucia-Fest wird da dann auch gezeigt. Da läuft dann Findus anstelle von einer Frau mit diesen
Stimmt,
Kerzen auf dem Kopf rum.
stimmt.
Ja,
Ach crazy.
ja.
Aber das finde ich echt cool, ja.
Aber wo wir jetzt schon bei der Familie waren, natürlich ein großes Staple von so skandinavischen Familiengeschichten ist Bullerbü von Astrid Lindgren. Und da gibt es dann natürlich auch Weihnachtsbücher dazu. Weihnachten in Bullerbü war das, was wir häufig gelesen haben. Häufig sage ich jetzt jedes Jahr. Das ist dann eher so eine klassischere, ein bisschen romantisierte Version von so einem Familienfest, bei dem dann die Kinder Schlittschuh fahren, die Kinder gehen irgendwie mit dem Pferdewagen irgendwo hin, backen Pfefferkuchen. Bullerbü selber ist ja auch so eine Nachkriegserzählung, bei der so ein bisschen das Schöne, das Gemütliche, das Gute der Familie nochmal so dargestellt werden soll nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, einfach damit so ein bisschen Normalität in die Leben von Kindern zurückkehrt. Aber es ist natürlich auch so ein Leitfaden. Wie kann man denn ein schönes Weihnachtsfest haben? Also als Kind war das, es ist so ein bisschen wie wenn man so eine perfekte Version von was sieht. Natürlich, das eigentliche Weihnachtsfest von der Familie kann dem ja auch nie so richtig das Wasser reichen. Ich meine, bei Bullerbü ist ja oft sehr so konstruiert, es ist so kitschig, dass es schon fast gar nicht mehr so gut ist. Aber genug davon. Ein weiteres Buch von Astrid Lindgren, was wir auch jedes Jahr gelesen hatten, ist Tomte und der Fuchs. Was ein Tomte ist, das kann man vielleicht einfach kurz erklären. Tomte ist einfach so ein Wichtel. Der kümmert sich um Sachen im Haus, der passt auf, dass immer genug Holzscheite im Ofen sind, damit es einem nicht kalt wird. Es geht meistens um irgendwelche Bauernhöfe oder sowas. Und dass die Tiere auch, dass ihnen warm ist, dass die genug zu essen haben, dass denen gut geht. Guckt nach, ob die Kinder auch gut schlafen. Also der ist ein wohlwollender Wichtel. Der macht nicht irgendwelche schlimmen Sachen. Es gibt ja auch so ein Klabautermann oder sowas. Vor allem in Skandinavien, da gibt es ja immer so die Trolle, die machen so was Schlechtes. Auch nicht immer, aber so, naja, es gibt die, die machen Schabernack, die stören einen. Bei Findus gibt es auch immer diese kleinen Viecher, die den irgendwie
Stimmt, die
ablenken und
dann Gebalg
sowas. Ja.
irgendwie umherirren.
Aber hier ist es dann ein guter Kobold und der kümmert sich einfach darum, dass es in diesem Hof alles gut läuft. Und dieses Buch, Tomte und der Fuchs, spielt dann zur Weihnachtszeit und es geht um einen Fuchs, der nach Weihnachtabend hungrig durch diesen Hof umherläuft und nach was zu essen sucht. Und quasi alle anderen haben schon gegessen, liegen schlafend im Bett und sind total voll und haben gerade das Fest gefeiert und auch die Tiere sind gefüttert und schlafen und träumen. Und nur er läuft in der Kälte rum und hat total Hunger. Und dann kommt Tomte und hält ihn dann aber auf, eins von diesen Hühnern zu essen. Weil auch Tomte muss sich natürlich um den Hof kümmern, aber irgendwie tut ihm dieser Fuchs dann auch leid, der so in der Kälte und ganz ohne Essen auskommen muss. Und es ist ja auch Weihnachten, also entschließt er sich dann dazu, diesem Fuchs was anderes zu essen zu geben. Und dann setzen die sich zusammen draußen hin, tauschen sich aus und haben dann ihr eigenes kleines Weihnachtsfest. Bei dem Buch geht es dann halt quasi einfach darum, so ein bisschen auf andere Leute zu achten.
Sehen, also wissen die Bewohner von dem Hof dann, dass dieser Tomte ihnen hilft, oder ist der so ganz undercover und hilft einfach
Das
heimlich?
unklar.
Ah, okay.
Also diese Kobolde in Skandinavien, die Menschen wissen, dass die sich um Zeug kümmern.
Das
Das ist
ist
aber
cool.
auch immer unterschiedlich. Nicht geklärt ist, es gibt diese Trolle, die Menschen wissen, dass es die gibt, aber gesehen werden die eigentlich nicht. Wenn man mal einen sieht, dann hat man was falsch gemacht.
Okay.
Und das letzte Buch, Weihnachten im Mumintal, das ist dann, wie alle anderen Geschichten hier auch, ein schwedisches Buch. Auch wenn natürlich Tove Jansson selber in Finnland alle diese Sachen geschrieben hat, ist sie ja eigentlich Schwedin und die werden ja auch im Ursprünglichen auf Schwedisch verfasst. Und da verarbeitet sie, ist es ja auch Nachkriegsliteratur, sie verarbeitet da so ein bisschen ihre Traumata aus der Kindheit, aus der Flucht. Aber das hier ist nochmal eine ganz neue Perspektive auf Weihnachten. Hier geht es nämlich darum, diese Mumins heißen sie, das sind so kleine Trolle, so Kobolde, auch wieder urskandinavisch. Mhm. Aber hier gibt es überhaupt gar keine Menschen. Dieses ganze Mumintal heißt dieses Gebiet, in dem leben eigentlich nur so Wichtel und es gibt menschenartige Sachen, aber auch die sollen eigentlich nicht Menschen sein. Alle diese Wesen auf jeden Fall leben wie Menschen in Häusern und haben da ihre Feste. Und man könnte jede Figur durch einen Menschen ersetzen und die Geschichte würde sich eigentlich nicht verändern. Aber dadurch, dass es so kleine Trolle und Kobolde und sowas sind, ist es so ein bisschen so uriger, ein bisschen was Eigenes. Auf jeden Fall, diese Trolle, die machen immer Winterschlaf. Im Winter, den kriegen die gar nicht mit, die wissen gar nicht, was Winter ist. Aber hier, in einem von den Jahren, in denen sie dann da sind, da wachen sie während ihrem Winterschlaf einfach auf. Und sie haben noch nie irgendwas von diesem Winter mitbekommen, sie haben noch nie was von Weihnachten gehört. Und deswegen ist es ein bisschen anders als die anderen. Die anderen verarbeiten ja so eine idealisierte Form, wie sollte Weihnachten gefeiert werden. Pettersson versucht, Findus schön zu machen. Bullerbü ist sowieso einfach, funktioniert alles immer so perfekt. Tomt und der Fuchs so ein bisschen, die achten aufeinander. Aber bei den Mumins, wie es oft bei deren Geschichten passiert, da ist alles ganz durcheinander. Die haben überhaupt keinen Plan, die wissen nicht, was Weihnachten ist und die hören nur, oh, alle sind im Stress, Weihnachten kommt. Wir müssen uns vorbereiten, Weihnachten kommt. Und dann denken die, oh Gott, dieser Weihnachten, das muss ja ein ganz schrecklicher Kerl sein, wenn man für den Baum besorgen muss und
ach, die
Essen
denken,
und
das
Geschenke.
Ist ein Dude, oder wie?
Die haben noch nie davon gehört, die wissen gar nicht, was es ist. Sie sehen nur einen riesen Aufwand betreiben, alle irgendwelche Geschenke, Festessen und einen Baum zu besorgen in diesem Tal. Und dann versuchen sie unter größten Anstrengungen noch dieses Weihnachtsfest, ohne zu wissen, dass es ein Fest ist, auf die Beine zu stellen, weil sie denken, irgendwas Schlimmes passiert, wenn man das nicht fristgerecht irgendwie erledigen kann. Und dann am Ende sitzen sie dann alle gemeinsam um diesen Baum, packen ihre Geschenke aus und essen dann, weil sie dann verstanden haben, ah, das ist eigentlich, worum es geht. Und das fand ich auch irgendwie ganz, ganz witzig, dass man, das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Und hier dann mal eine Perspektive zu sehen, wie dieser ganze Stress um Weihnachten, das muss man ja auch dran denken. Es ist nicht nur Glückseligkeit und irgendwie, ah, wie schön die Leute zu sehen. Es muss wahnsinnig viel im erledigt werden. Das aus einer Perspektive von jemandem, der gar nicht weiß, worum es geht, zu sehen, ist auch irgendwie total witzig zumindest.
Safe, ja. Also ich finde auch, das ist ein echt lustiger Ansatz. Ich finde es auch cool, dass es jetzt nicht unbedingt so ist wie bei den anderen Geschichten, dass diese Menschenwelt mit dieser Sagenwelt vermischt ist, sondern dass man wirklich komplett in diese Fantasiewelt abtaucht und sich so ein Tal mit so,
ja,
mit so kleinen Wichteln vorstellen kann oder Mumis oder wie sie
Mumins
hießen. Mumins.
Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Nilpferde. Vielleicht hast du die schon mal irgendwo gesehen.
Nee, das hat sie,
muss ich
hat
dir
sie echt zeigen. Funny.
Ja, nee, du hast absolut recht. Also gerade das sondert es nochmal so ein bisschen von den anderen Sachen ab. Mhm. Weil diese Trolle nicht für jemanden was erledigen, wie sonst so häufig bei den Geschichten, sondern die leben da einfach nur, die gibt's einfach. Aber das ist einfach vor allem ein sehr humorvolles Buch. Das sind diese Mumienbücher häufig, das ist einfach sehr witzig. Sachen passieren dann komplett chaotisch.
Mhm.
Und das ist dann aber trotzdem immer ein Kontrast gesetzt zu so einer Traurigkeit, so einer Melancholie. Die Stimmung ist einfach immer so ein bisschen gedrückt. Obwohl es witzig ist, obwohl es allen gut geht, ist trotzdem immer irgendwas so ein bisschen komisch. Das hat wahrscheinlich aber auch so mit dem hohen Norden einfach zu tun. Da ist es halt immer dunkel und kalt und nass.
Ja, fair.
Und das drückt
fair
dann auch auf die Stimmung.
Mhm, alles klar. Aber letzte Frage noch an dich.
Ja?
Sagen wir mal, du würdest am Heiligabend in deiner warmen Stube sitzen und würdest deinem Kind, deinem Sohn oder deiner Tochter eine von diesen Geschichten erzählen. Für welche würdest du dich entscheiden? Welche ist dein All-Time-Favorite?
Morgen, Findus, wird es was geben. Auf jeden okay Fall. Das ist vor allem einfach auch das Längste. Die anderen sind halt eher so Kurzgeschichten oder Bilderbücher. Die würde ich auch erzählen, aber wenn ich nur eins aussuchen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall Morgen, Findus, wird es was geben.
Fair. Okay, cool.
Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Vielleicht gibt es euch auch ein paar Ideen, dass ihr euch mal an so einem kalten Abend ein bisschen in eure Decke einmummelt und euch da ein paar von diesen Sachen mal anschaut. Viel davon gibt es ja auch als Filme oder als Serien.
Mhm.
Wie Janis auch meinte, dieses Morgen findest du, wird es was geben, gibt es wohl als Film,
genau,
oder als Folge.
Ja, also ich würde auch sagen, wenn ihr jetzt nicht gerade so eine Leseratte seid, ich fand auch die Serie von Findus jetzt gerade oder auch die Astrid Lindgren-Serien, fand ich auch immer alle mega. Also das kann man sich auch immer für die Advents- und Weihnachtszeit überlegen.
Auch die Mumien-Geschichten gibt es tatsächlich auf YouTube.
Ach krass.
90 Folgen oder sowas. Auf Englisch, aber komplett kostenlos.
Crazy.
Naja, macht's gut, habt eine schöne Zeit und vor allem genießt Weihnachten.
Yeah, safe. Ciao, ciao.
Ho, 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 Mother
Uniradio Konstanz.
Vielen Dank an Janis und Matthias für diesen Beitrag. Kannst du eigentlich eine der vorgestellten Geschichten schon? Sagt dir ein Name was?
Petersen und Findus kenne ich tatsächlich. Allerdings Bolabü und die anderen Geschichten sind mir gar kein Begriff. Wie fandest du sie denn? Klingen die für dich spannend? Würdest du dir das durchlesen?
Tatsächlich habe ich Petersen und Findus, sogar diese Weihnachtsgeschichte, als Theaterstück mal in der Schule gesehen. Damals hat es mir nicht ganz so zugesprochen, könnte aber auch liegen, dass ich in der 6. Klasse nicht mehr ganz so der Petersen und Findus-Fan war. Bullerbü ist tatsächlich etwas, was ich eigentlich nur vom Namen kenne und auch von der Autorin her, aber die Geschichten so habe ich noch nie gesehen, falls es Filme oder Serien gibt, oder gelesen. Die anderen beiden klingen interessant und sind bestimmt einen Blick wert, es war mir bis dahin aber eigentlich noch unbekannt.
Ja, sehe ich auch so. Ich lese tatsächlich eigentlich nur Fantasy, aber sollte ich mal ein Kinderbuch brauchen für einen jüngeren Verwandten, würde ich mich auf jeden Fall zurück an diesen Beitrag erinnern.
Ich würde vielleicht für meine kleinen Geschwister, wenn sie jünger wären, darauf zurückgreifen, aber die sind inzwischen selber in dem Alter, wo sie eher zu Percy Jackson oder Herr der Ringe als Petersen und Findus greifen würden.
Das war auf jeden Fall sehr spannend, ein paar andere Weihnachtsgeschichten zu hören.
Ich wette, es gibt bestimmt auch noch aus anderen Regionen andere Geschichten, die sich lohnen, aber auf jeden Fall fand ich den Einschlag in nördlichere Gefilde eine sehr interessante Alternative. Und was passiert eigentlich bei dir nach Weihnachten? Hast du irgendwie was in den freien Tagen noch vor, etwas geplant?
Meine Familie feiert, wie gesagt, selten Weihnachten. Das liegt daran, dass meine Schwester über Weihnachten und Neujahr arbeitet. Sie hat allerdings am 28. Geburtstag und den feiern wir immer riesig, vom 27. bis zum 29. hin. Danach kommt dann auch schon ziemlich bald Neujahr und damit einher gehen die Neujahrsvorsätze. Hast du dir schon mal was vorgenommen, Laura?
Oh, bleib mir weg mit Neujahrsvorsätzen. Ich habe mehrfach versucht, mir Vorsätze zu nehmen. Bisher habe ich es höchstens geschafft, jeden einzelnen davon zu brechen.
Das ging mir auch so, ja. Vorzunehmen, ein bisschen fitter zu sein, mehr Sport zu machen und am Ende ist es dann trotzdem verloren.
Oder auch mehr für die Uni zu machen. Meine Hausarbeiten verfolgen mich immer noch seitdem.
Anscheinend sind wir beide nicht wirklich gut darin, Neujahrsvorsätze zu halten. Anders sieht's allerdings bei Alicia aus. In ihrem Beitrag wird sie euch ein paar spezielle Neujahrsvorsätze vorstellen, die man vielleicht für das nächste Jahr sich vorstellen könnte und auch erfüllen könnte.
Uniradio Konstanz.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Spotify Wrapped ist schon durch und jeder weiß, was jetzt kommt. Die guten Neujahrsvorsätze werden sich schon überlegt. Ich habe mir dazu auch mal ein paar Gedanken gemacht. Und mal mir wirklich, glaube ich, das erste Mal so richtig in meinem Leben Neujahrsvorsätze überlegt. Aber, glaube ich, weniger so die typischen Neujahrsvorsätze. Ich will mich in 2025 weniger mit anderen vergleichen, sei es bezüglich dem Thema Aussehen, Sportlichkeit oder auch Lebensabschnitt. Denn nur weil andere bereits Kinder haben oder in meinem Alter schon den Master, heißt es ja nicht, dass ich irgendwas falsch mache, sondern nur, dass ich es anders mache. Konkret bedeutet das für mich also, dass ich mich nicht von anderen stressen lassen möchte, was meine Zukunft betrifft. Ich gehe meiner Zukunft in meinem eigenen Tempo entgegen. Das Leben ist ja schließlich auch kein Wettbewerb. Ich möchte im nächsten Jahr vor allem auch die kleinen Momente mehr schätzen und auch erkennen, wenn ich mich weiterentwickelt habe. Denn zugegebenermaßen bin ich eine kleine People-Pleaserin, wobei ich dieses Jahr auch schon mehr Nein gesagt habe. Und ich finde, das darf man auch ein bisschen appreciaten. Denn das Nein-Sagen wieder zu erlernen, ist manchmal gar nicht so einfach wie gedacht. Kurz gesagt möchte ich mich weiterhin in den Fokus stellen. Was ich dieses Jahr schon angefangen habe, möchte ich nächstes Jahr vor allem weiterführen. Und zwar will ich mich trauen, öfters Komplimente auszusprechen. Denn es gibt mir ehrlich gesagt das gleiche Gefühl, wie Geschenke zu übergeben und ich bin mindestens genauso aufgeregt und glücklich wie die Person, der ich das Geschenk übergebe. Klar, natürlich kostet es im ersten Moment vielleicht ein wenig Überwindung, eine fremde Person anzusprechen, Aber ich muss auch sagen, es ist immer wieder ein super, super schöner Moment, wenn die Person, die man anspricht, von irritiert zu beeindruckt wechselt und sich dann sehr freut über entweder ein schönes Gesicht oder hey, ich finde deine Jacke mega cool, wollte ich dir nur mal kurz sagen, oder boah, nice Schuhe. Also schlussendlich macht es mir eine Riesenfreude und es macht auch der anderen Person eine große Freude, zumindest scheint es immer so. Und zu guter Letzt ein Dankbarkeitsglas. Hört sich vielleicht mega kitschig an, aber hey, Bleigießen ist auch kitschig. Also, wie funktioniert so ein Dankbarkeitsglas? An sich ganz simpel. Jeden Monat will ich eine Sache aufschreiben, für die ich sehr, sehr dankbar war oder einen super schönen Moment oder irgendeine Kleinigkeit eben. Das darf jede und jeder für sich selber ausmachen. Und am Ende des Jahres, also wenn es dann auf 2026 zugeht, will ich dieses Glas aufmachen und mindestens 12 schöne Momente haben, die ich durchlesen kann und mich daran erinnern kann, dass das Jahr dann sicherlich doch echt schon cool war, weil ich habe das Gefühl, oft bleiben eher die blöderen Momente doch eher im Kopf und das möchte ich ändern. So, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein anderer Approach an die Neujahrsvorsätze, die ihr normalerweise kennt, aber hoffentlich könnt ihr auch damit was anfangen und vielleicht könnt ihr euch ja auch ein bisschen was davon abschauen. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Uniradio Konstanz.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ja. Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Was ist eigentlich bei dir so der Grund, warum Neujahrsvorsätze bei dir eigentlich nie klappen? Weil ich finde, bei mir war es meistens, ich war am Anfang des Jahres, denke ich mir, ein neues Jahr, ein neuer Start. Und je länger das Jahr geht, desto mehr ist der Vorsatz auch irgendwie schon wieder weg. Und irgendwie fällt es mir schwer, sowohl sportliches als auch lebenstechnisch sowas auf die Reihe zu kriegen.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mir Neujahrsvorsätze nur gesetzt habe, weil es ein neues Jahr ist und ja alles besser werden muss. Davon bin ich aber irgendwann abgekommen und habe gemerkt, dass wenn ich mir wirklich was vornehmen will, wenn ich wirklich was ändern will, dann ist ein Vorwand von einem neuen Jahr nicht wirklich hilfreich, weil ich da meine eigene Motivation brauche und nicht nur die Motivation, dass jetzt ein neues Jahr ist. Deswegen ist das, glaube ich, bei mir oft gescheitert. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es, weil ich mir das wirklich vornehme, nicht weil es einfach ein Neujahrsvorsatz ist.
Vielleicht liegt es auch daran, dass der Zeitraum von einem Jahr einfach zu groß ist. Man könnte ja zum Beispiel einen kleineren Zeitraum nehmen, wie zum Beispiel die Fastenzeit, die um die 40 Tage geht. Einfach als Proberaum für den Vorsatz, dass man sich kleinere Ziele setzt, anstatt das ganze Jahr direkt.
Ja, ich glaube, die Ziele haben auch immer einen anderen Zeitraum. Nicht unbedingt dieses Jahr muss ich das jetzt machen. Es kommt immer sehr darauf an, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, sportlicher zu sein, dann kann das über mehrere Jahre dauern oder man kann auch nach einem halben Jahr schon wieder durch sein. Deswegen glaube ich auch, diese strenge Zeitmaßnahme für Neujahrsvorsätze ist da nicht unbedingt hilfreich.
Aber etwas, was ich gut finde, was auch im Beitrag war, so Ziele, die man gut verwirklichen kann, wie zum Beispiel mehr auf sich selber achten, sich nicht vergleichen oder auch mal seine eigenen Grenzen setzen, also seine eigenen Grenzen austesten und setzen, sind eigentlich Ziele, die man auch so gut ohne Neujahr gut durchsetzen kann.
Ja, genau, Dinge, die zeitlos sind, auf die man eigentlich bei sich selbst immer achten sollte. Glaube ich auch, dass das die besten Vorsätze fürs neue Jahr sind, die man auch tatsächlich umsetzen kann.
Und somit kann man dann auch einen guten Start ins neue Jahr haben, was hoffentlich ein Erfolg wird.
Ja, nun von den vielen schönen Neujahrs- und Weihnachtsdingen hin zu etwas ein bisschen Unerfreulicherem. Am 20. Januar wird in Amerika Donald Trump als Präsident vereidigt. Mit einher geht das Department of Government Efficiency, kurz auch DOGE.
Tatsächlich habe ich von dem Thema relativ wenig Ahnung. Ich weiß nur, wir werden in Amerika wieder jemanden auf dem Präsidentschaftsstuhl haben, mit dem ich persönlich nicht viel anfangen kann. Mal sehen, was genau eigentlich dieses DOGE ist und was die Zeit eigentlich bringen wird.
Das sehe ich genauso, auf jeden Fall. Vielleicht kann uns jetzt aber Nico in seinem Beitrag dazu etwas mehr erzählen.
Turn-up, Party, Drogen, MDMA.
Uniradio Konstanz.
Bestimmt, klar, aber hab ich leider schon. Da muss ich gleich mal in meine Notizen schauen.
Hey, ich bin heute der Manche.
Naja, gut, komm, lass es aussehen. Aber Nico, hey, was ist eigentlich los? Du siehst so gestresst aus heute.
Oh mein Gott,
Don't get me started. Hast du schon von Doge gehört?
Doge?
D-O-G-E. Das ist das sogenannte Department of Government Efficiency. Das ist eine Kommission, die Donald Trump, der designierte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, letztens in einem Schreiben auf den Weg gebracht hat und die geleitet werden soll von Vivek Ramaswamy, Multimillionär seines Zeichens und ehemaliger Kandidat für die republikanische Präsidentschaftsnominierung, und von Elon Musk, seines Zeichens die peinlichste Person der Welt. Du hast richtig gehört. Doge ist eine Kommission. Das Department ist nämlich kein Department, was einem Ministerium entsprechen würde. Weil, turns out, große Überraschung, so etwas kann man nicht einfach aus dem Nichts neu gründen. Das ist essentially ein machtloses Organ ohne jegliche exekutive oder regulatorische Funktion. Ein Think Tank, der fucking Positionspapiere oder so produzieren kann und sie dann der richtigen Regierung zuschicken, die sie dann wahrscheinlich zur weiteren Bearbeitung direkt in den Papierkorb verschieben wird. Aber weißt du, was Doge ist? Also der Begriff.
Ich kenne nur diesen Meme-Hund, aber sonst eigentlich nichts.
Ich glaube, ich muss über fucking Doge reden. Also stell dir vor, es ist 2016. Du bist 13 Jahre alt und Reddit ist der coolste Ort der Welt. Hier ist eine Welt, die nur aus Sexismus und Memes und Edginess besteht und eine Website, die sich anfühlt, wie es in einer 16er-Jungs-WG riecht. Und der coolste Mensch der Welt, Elon Musk, ist auch dort. Deine Familie wird es gar nicht so richtig verstehen, aber der ist ein Genie, so wie Neil deGrasse Tyson. Er wird uns alle zum Mars fliegen. Du hast das bei Rick and Morty gesehen, okay?
Ja, ja, klar.
Und Reddit ist nicht wie die echte Welt oder die fucking Schule mit diesen ganzen Normies. Hier kann man nämlich alles sagen. Nichts ist verboten, solange man sich an die Codes hält. Man wird sogar belohnt, immer anhinstere Dinge zu sagen, denn hier ist alles ein Meme. Alles ist ironisch gebrochen. So viele Layer, das würden die Outsider gar nicht verstehen. Okay, also. Eins dieser Memes ist ein Shiba Inu. Ein japanischer Hund. Ein
süß.
Ja, 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 absolut. Ein Dog, Englisch, ne? Aber Wörter normal auszusprechen ist uncool. Deswegen ist es ein Doge. Also ausgesprochen wie das, I don't know, das ehemalige Staatsoberhaupt von Venedig, wenn parallel das Haze kickt. Alles, was man über dieses Meme wissen muss, ist eigentlich, dass es alt ist. Wirklich urfucking alt. 2010 Type Shit. Also, okay, 2010. Eine andere Zeit. Erinnerst du dich an 2010?
Oh, Gott.
Wo warst du 2010 in deinem Leben?
Boah, ich war 6 Jahre alt, keine Ahnung.
Mann. Same. Ich erinnere mich an die WM, ne? Also, Shakira kommt mit Piqué zusammen und die internationale Presse, das fällt jetzt besonders in der Rückschau auf, hat sich gesammelt unter Elon Musks Gaming-Schreibtisch versammelt, um den frischen Wind für die technologische Zukunft der Menschheit zu genießen, der von dort in die Welt hinausweht. Beides Ereignisse und Entscheidungen, die, glaube ich, gute Entscheidungen waren. Ich habe nichts Schlechtes gehört in dieser Hinsicht. Tesla ist 2010 ein Konzern, in den sich Musk im Laufe der Nullerjahre eingekauft hat. Der geht Mitte 2010 erfolgreich an die Börse und der Stern des Tony Stark in Real Life geht endgültig auf. Der Superheld von Bel Air, schreibt der Spiegel in einem Text. Es liest sich wie ein junger Hund, der ganz aufgeregt ist auf das Interview mit dem Getriebenen, dem Multitalent, der in einem Satz wie ein Boxer ist, im nächsten möglicherweise ein Genie. Es ist eine große Zeit. Man darf noch glauben, verstehst du? Glauben an eine Welt, die durch den unaufhaltsamen technologischen Fortschritt endgültig beherrschbar werden wird und alle Zweifler, alle Ewiggestrigen hinwegfegen wird, bis die Welt den Wächtern der Weisheit gehören wird. Codern und Ingenieuren. Ja, für uns ist leider kein Platz. Der zwanglose Zwang der schieren quantengepowerten Vernunft wird sich durchsetzen und so unnötige Phänomene wie Geisteswissenschaften, marktregulierende Gesetze oder Gott behüte Frauen endgültig auf ihren Platz verweisen. Es geht um Utopie statt Skepsis, wissenschaftlicher Atheismus statt ideologische Religion und Dormroom-Humor statt Inklusion. Die alte Welt ist vorbei. Die neue muss jetzt jeden Moment dann geboren werden. Es ist die Zeit für weiße, junge, westliche Männer, die mehr Hentai-Subgenres aufzählen können als weibliche Freunde, die sich mit ihnen allein im Raum sicher fühlen. Es ist eine gute Zeit. Und es ist nicht verwunderlich, wenn es schwerfällt, sie loslassen zu müssen. 14 Jahre später, im Jahr 2024, ist Elon Musk ein mehrfach geschiedener rechtsradikaler Shitposter, der regelmäßig auf Veranstaltungen mit ausgestreckten Armen und Beinen in die Luft hüpft, um ein X zu erzeugen. Und dessen 20-jährige Tochter mit dem Erreichen der Volljährigkeit den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat. Aber so ist es. Manche Dinge verändern sich, andere nicht. Musks Lieblingsmeme
ist nach wie vor der nunmehr eine Dekade alte Doge. Und das ist verständlich, denn auch Elon Musk ist alt. Weißt du, wie alt Elon Musk ist?
Keine Ahnung, 60?
demnächst. Er ist Mitte 50. Mutmaßlich verbringt er immer noch den größten Teil seiner Zeit auf Reddit. Nur die Aufbruchsstimmung ist leider verflogen. Viele der anonymen Mitposter der frühen 10er Jahre sind inzwischen erwachsen geworden oder haben sich im Zuge der Gamergate-Hetzkampagne von 2016 zu einer misogynen, transfeindlichen Parallelöffentlichkeit radikalisiert, die Frauen und Minderheiten doxt und mit Gewalt bedroht. You know, what you do. Kulturelle Transformationen haben die Foren und Ökosysteme des Internets verändert. Die sind zusammengeschrumpft zu Oasen, letzten Safe Spaces für junge Männer mit wenig Sozialleben und viel Zeit, in denen Musk noch gefeiert wird. Denn über die vergangenen Jahre sind andere Stimmen, Frauen zum Beispiel, im Paradies aufgetaucht. Und erste zaghafte, kritische Stimmen haben sich begonnen zu fragen, ob die von dieser zynischen Ideologie und endlichen wachstumsgetriebene Tech-Industrie das durchkommerzialisierte Internet nicht nur unter sich aufgeteilt und in das Leben jedes einzelnen Menschen gedrängt hat, sondern dabei vielleicht auch unheilbar zerstört hat. Und auch der Doge hat sich verändert. Das Kommen und Gehen des Krypto-Hypes hat Phänomene wie den Dogecoin produziert. Weißt du vom Dogecoin?
Ja, schon. Habe ich auf jeden Fall von gehört.
Wie viel Dogecoin hältst du?
10?
Dogecoin ist eine Art Bitcoin für Leute, denen Bitcoin zu seriös ist. Teile des Meme-Kanons der Golden Days of Reddit wie Pepe der Frosch sind inzwischen Symbole der radikalen Rechten. Was geblieben ist, ist die Nostalgie für alte Zeiten. Und dazu kann man ja nun mal wirklich relaten. Er bleibe für immer Our Doge, liest man melancholisch in reminiszenten Meme-Postings. Es war der Traum einer Welt mit eigenen Regeln, einer eigenen Sprache und AI-gesteuerten Waifus für alle. Der neuplatonische Traum, von den staubigen Körpern in die reine Welt des Digitalen aufzusteigen, von dort aber statt Schattenbilder und in der Entsagung aller falschen Gottesvorstellungen nur mehr die klare, quantifizierbare Wahrheit und Schönheit zu erblicken. Vor der Sonne der Weisheit aber sitzt ein lächelnder Shiba Inu. Ein Traum, in dem man sich nach dem konsequenten Ausschluss aller anderen kurz wirklich unter sich fühlen kann. Aber der Traum ist aus. Und mit dem Ende deutet sich die bittere Erkenntnis an, dass unter den 69 Lagen von Ironie doch keine Antwort verborgen gelegen haben könnte, sondern eine Menge unbeantworteter Fragen, Einsamkeit und der Wunsch, geliebt und verstanden zu werden. Am 24. Mai dieses Jahres stirbt die Shiba Inu-Hündin Kabozu im Alter von 18 Jahren.
Rest in peace.
Rest in peace. Am 13.11.24 postet Musk auf Twitter ein KI-generiertes Bild eines Comic-Shiba Inu mit USA-Flagge vor dem Doge-Schriftzug, um die geplante Kommission zu bewerben. Es ist niemandem vorzuwerfen, der Sozialisation einer glücklicheren Zeit verhaftet zu bleiben. Es ist auch nachvollziehbar, mit 13 Jahren in die validierende Reddit-Welt und ihre idiosynkratische Babysprache abzutauchen. Ich war da und das ist irgendwo okay. Auch ich erinnere mich gerne an 2010 zurück. Es ist für mich immer Sommer. Es ist für mich immer Sommer und es ist WM. Und ich kann auf den Balkon rausgehen und es gibt keine Sorgen. Selbst mit 53 Jahren immer noch dort zu sein, ist eine hochfragwürdige, aber doch persönliche Entscheidung. Problematisch wird es spätestens, wenn diese Entscheidung zum Problem anderer Leute wird. Wenn eine Person sich anschickt, die Welt, mit der alle anderen Menschen täglich interagieren, online und IRL in eine Reddit-Fantasie von 2010 zu verwandeln. Musks Konzerne, allen voran SpaceX, wären ohne astronomische staatliche Förderung nicht überlebensfähig. Ramaswamy redet davon, alle öffentlichen Mitarbeiter, deren Personalnummer ungerade anfängt oder endet, fristlos zu kündigen. Das ist absurd. Und eigentlich egal. Wie gesagt, die Doge-Kommission hat keine tatsächliche politische Macht und würde einer dieser absurden Vorschläge tatsächlich umgesetzt, würde der amerikanische Staat wahrscheinlich innerhalb von Wochen gründlicher kollabieren als der Marktwert von Twitter. Ich lasse das jetzt mal unbewertet. Seit Wochen soll Musk dem designierten Präsidenten nicht von der Seite gewichen sein. Er postet Bilder von Trump ohne Perücke aus dessen Privatchat, bezeichnet sich in Anlehnung an die First Lady als First Buddy und verbringt jede freie Minute in Trumps Mar-a-Lago-Residenz. Trump wird zitiert: I can't get rid of him until I don't like him. Ich denke mir das nicht aus. Online werden bereits Wetten abgeschlossen, wie bald es soweit sein wird, dass Musk gefeuert wird. Und eigentlich wird man diese Situation betrachten und sich denken, eigentlich passiert hier zwei der penetrantesten Persönlichkeiten aller Zeiten und aller theoretisch möglichen Universen genau das, was man ihnen wünscht. Die gegenseitige Gesellschaft. Und doch, leider muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen. Verschiedene Regierungschefs haben bestätigt, dass Musk random mit in der Telefonschalte war, als sie Trump nach der Wahl angerufen haben. Dieser Mann wird keinen Posten bekleiden, was bei seinen unzähligen Regierungsverträgen auch extrem illegal wäre wahrscheinlich. Er ist in Zukunft funktional ein Mitglied der Regierung. Die Regierung, die eigentlich überwachen soll, wie Musk und andere Konzerne versuchen, die Kontrolle über alle Lebensbereiche des Landes zu übernehmen. Musk hat Trumps Wahlkampf durch seine Super-PAC, eine Briefkastenfirma, maßgeblich unterstützt. Und er ist ja nur derjenige, der das alles offen tut und dauernd postet. Man könnte sich fragen, wie die Verstrickung der längst von der Restgesellschaft abgetrennten gerontokratischen Regierungsklasse der USA mit dem völlig entfesselten und organisierten Kapital fortgeschritten ist und längst alles unterwandert hat, was als Merkmal liberaler Demokratie gelten könnte, wenn diese komikhafte Form der Korruption sich nicht einmal mehr versucht zu verstecken, sondern diesen Umstand dauernd postet mit Sprüchen, die 2016 nicht mal lustig waren und fucking Hundebildern. Aber man kommt gar nicht dazu, darüber nachzudenken. Es ist ja nicht mal ein politisches Ding. Du weißt, ich habe mit Politik nicht wirklich was am Hut. Das ist eine rein ästhetische Kritik. Ich will nicht in einer Welt leben müssen, in der das der Ton der offiziellen, legitimierten politischen Kommunikation ist. Wenn Faschismus, wie Benjamin schreibt, eine Ästhetisierung der Politik betreibt, dann ist diese Umwandlung aller Kommunikation in veralteten Meme-Matsch wirklich das Symptom einer neuen, viel grausameren Bewegung. Auf Hitlers Beerdigung lief Siegfrieds Trauermarsch von Wagner. Auf der Beerdigung Musks als Adlatus des Gottpräsidenten des heraufziehenden New American Empire wird Never Gonna Give You Up von fucking Rick Astley laufen. Und immer, wenn die Uhr 4.20 Uhr schlägt, dann müssen alle grüßen und Le Epic sagen. Das ist... Weißt du, ich kann vieles verzeihen, aber dass ich zusätzlich zu allem, was passiert, mich jeden Tag mit einer Aussage Elon Musks auseinandersetzen muss und Journalisten, Politiker und auch normale Menschen sich ernsthaft mit dem Begriff Doge auseinandersetzen müssen. Dass ich Leuten erklären muss, dass es einen Doge-Coin gibt mit einem Hund drauf und ja, das Wort ist einfach nur Dog, richtig dumm ausgesprochen ist. Manchmal macht es mich... Ich kann einfach nicht...
Nico, ich nehme jetzt mal das Mikro weg, denn dann gehen wir mal frische Luft schnappen.
Hab doch gesagt, don't get me started.
Uniradio Konstanz.
Vielen Dank dafür, Nico. Tatsächlich weiß ich jetzt auch, worum es eigentlich in der ganzen Sache geht. Wie sieht's eigentlich jetzt mit dir aus? Hast du irgendwie noch Pläne, was das neue Jahr danach angeht?
Ja, ich werde ab Februar sitze ich an meinem Bachelor und danach ist meine Uni-Karriere fürs Erste beendet.
Hoffentlich hören wir dich vielleicht nochmal später in einem Beitrag oder in einer anderen Moderation. Wäre schön.
Vielen Dank und schöne Festtage.
Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und wünsche euch ebenfalls schöne Festtage.
Halt! Bevor ihr gleich wieder Weihnachtsmusik anmacht und euch unter den Christbaum setzt, haben wir noch gute Nachrichten für euch.
Uniradio Konstanz.
Hey everyone, Breaking News Zwischenupdate aus der Mensa. Wir sitzen hier gerade alle drin. Wir kommen gerade frisch aus der Senatssitzung. Das Adrenalin pumpt noch in den Adern. Und mit mir hier ist Celia Amann, die Leiterin vom Unitheater, und Jakob Heim, im Grunde das Mastermind hinter den Protestaktionen. Der hat sich gerade seine verdiente Kippe danach gegönnt. Und ich würde einfach versuchen, nochmal die Geschehnisse der vergangenen Dreiviertelstunde irgendwie zu rekapitulieren. Vielleicht für dich die Frage, wie sind wir da reingegangen? Wie war so der Stand von den Unterschriften? Protestaktionen. Wie sind wir reingegangen, bevor es eigentlich losgegangen ist?
Also erstmal Mastermind zieht es mir schon den Nacken hoch. Das war auf jeden Fall eine gemeinsame Teamleistung. Wir haben da sehr viele Leute, haben sehr viel gemacht. Wir sind gehört worden. Die Entscheidung ist gegen Kürzungen ausgefallen. Wir sind da heute Morgen um 8.20 Uhr haben wir uns getroffen vor dem V-Gebäude. Wir hatten über 1.400 Unterschriften im Gepäck, waren ein paar Leute aus verschiedenen Abteilungen. Hochschulsport war da, die Windsymphoniker, die Big Band und wir als Unitheater natürlich auch.
Ja, würde mich interessieren, wie ist dazu überhaupt gekommen? Die Senatssitzungen sind nicht grundsätzlich öffentlich, oder?
Genau, also das hatten wir mit der Stuwe abgesprochen. Das kam auch aus der Stuwe, dass es ja die Möglichkeit gibt, das zu beantragen, weil es studentische SenatsmitgliederInnen gibt. Die haben das in der letzten Senatssitzung angefragt, genau, und da gab es die Möglichkeit, nochmal eben was zu sagen. Ich habe die Unterschriften offiziell übergeben, sozusagen.
Wie hat die Rektorin reagiert?
Die Rektorin hat sich erstmal, ich würde sagen, erfreut gezeigt, dass es so eine große Unterstützung gibt, dass wir so viele Leute aktivieren konnten. Es ist natürlich schön, das zu sagen, dass man gesehen wird, aber die Taten, die müssen folgen, die sind gefolgt, das war jetzt auch wichtig.
Jetzt lassen wir aber mal die Katze aus dem Sack, wir teasern das die ganze Zeit schon an. Was für eine Entscheidung ist denn gefallen?
Es ist die Entscheidung gefallen, dass es für das Haushaltsjahr 2025 keine Kürzungen im Kultur- und Sportbereich der Uni Konstanz geben wird. Das heißt, unsere Forderungen aus unserem offenen Brief sind erfüllt worden.
Das ist ja erstmal schon mal ein Statement. Vielleicht frage ich dich, Cecilia, was bedeutet das für uns? Wie geht's weiter? Kann es weitergehen?
Ja, also es bedeutet, es geht weiter. Wer das verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, ich hatte tatsächlich meinen Hut in den Ring geworfen. Also ich hätte das Handtuch geschmissen, wenn es zu Kürzungen gekommen wäre, weil es nicht tragbar, für mich nicht tragbar gewesen wäre, weil so viel im Argen ist. Es bedeutet jetzt erstmal, dass ich nicht gehe. Gleichzeitig möchte ich aber die Aufmerksamkeit, die wir dadurch bekommen haben, durchaus nutzen, andere Dinge, die im Argen sind, weiter anzusprechen und hoffentlich zum Positiven zu wenden. Das ist einmal die Kommunikationswege innerhalb der Uni, dass wir nicht einfach vergessen werden. Und das glaube ich insgesamt in der Uni, es braucht diese Positionierung. Wir möchten ein Theater, wir möchten diese musischen Gruppen, wir möchten ein Sportangebot für die Studierenden. Und dann muss man dafür auch etwas leisten. Also dass wir nicht dauernd jede Kleinigkeit mit sehr, sehr viel Aufwand, mit viel Widerstand erkämpfen müssen. Und das wünsche ich mir und dafür werde ich mich auch weiter einsetzen.
Ich war ja auch selbst dabei. Die Rektorin hat immer wieder Bezug genommen auch auf die Protestaktion. Anscheinend hat man uns gut gehört im Rektorat beim Singen. Deswegen, nachdem du die ganze Sache irgendwie überblickt und organisiert hast, kann man sagen, so einen Protest, bei dem wir uns ja auch nicht immer sicher waren, wie viele Leute kriegen das eigentlich mit, hat sich am Ende gelohnt?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, unsere Forderungen wurden erfüllt. Ich finde, man muss aber schon auch dazu sagen, dass durch die Kürzungen, die nicht passieren, unser trotzdem noch sehr prekärer Status jetzt gesichert ist. Da ist nicht nur Luft nach oben, da muss trotzdem noch mehr passieren. Ich denke, wenn wir nichts gemacht hätten, wäre das schön gut hinten runtergefallen, einfach geschehen. Und wir wären am Ende ohne Leitung dagestanden und das Unitheater wäre ein Unitheater geworden, was nicht professionell betreut wird, sondern was maximal noch von Studis gemacht werden könnte. Wir haben das geschafft und trotzdem ist es nach wie vor sehr prekär und wir müssen uns auch trotzdem weiter umschauen, wie wir selbst mehr Geld einspielen können, was ja immer schade ist als Kulturbetrieb, wenn man wirtschaftlich arbeiten muss. Wir haben unsere Einnahmen von, ich glaube, 23 auf 24 verdoppelt. So, also wir schauen schon, dass wir auch mehr Geld generieren. Wir haben die studentischen Projekte, die früher komplett kostenlos waren, um Zugänglichkeit zu schaffen, da werden jetzt Karten verkauft. Und zwar 2 Euro günstiger als für die Stücke von Cecilia, von der Leiterin. So, wir sind da schon hinterher, aber es muss auch noch trotzdem weiter andere Möglichkeiten geben. Und ein großer Punkt, wir waren jetzt nach 2,5 Jahren das erste Mal in einer Sitzung über den Bau, über die Renovierung. Das erste Mal konnten wir mit Leuten sprechen, die da wirklich auch Entscheidungen treffen. Da wurden auch Entscheidungen getroffen, die eigentlich mit uns hätten rückbesprochen werden müssen, die aber mit uns nicht besprochen würden. Und was kommt in dieser Sitzung raus? Dass also über 40.000 Euro fehlen für die Ausstattung der Studiobühne. Das heißt, es gibt ein Loch, es gibt jetzt noch nicht eine ganz genaue Lösung. Der Prorektor für Lehre, er hat zugesprochen, dass er einen Teil aus seinem Budget für die Erhaltung der Hörsäle also beisteuern wird. Das füllt es aber nicht ganz. Und selbst wenn wir das füllen, eigentlich brauchen wir mehr Geld. So, und eigentlich brauchen wir nicht nur das, was wir jetzt irgendwie haben, was ja auch schon gekürzt wurde im Gegensatz zu 21, 22. Das heißt, eigentlich sind wir gerade erst am Anfang.
Wenn ich das zusammenfassen darf, es ist ein erster und sehr notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Eine große Erleichterung natürlich, aber es müssen irgendwie weitere Schritte folgen. Es muss auf jeden Fall weitergehen. Vielleicht frage ich Cecilia dich nochmal in Bezug auf den Ausblick aufs neue Jahr. Ich habe so ein bisschen anklingen gehört, am 1.8. könnten wir eventuell die Bühne wieder zurückbekommen. Wie sieht es denn aus? Welche Veränderungen kommen im nächsten Jahr? Und was sind denn eigentlich die laufenden Produktionen? Vielleicht können wir noch ein bisschen Werbung machen hier.
Ich meine, ursprünglich sollte die Bühne ja eigentlich schon wieder offen sein. Ursprüngliches Eröffnungsdatum wäre der 1. Oktober 2024 gewesen. Dann hieß es Jahreswechsel. Dann hieß es April. Und jetzt haben wir gestern erfahren, dass der 1.8. der neue Termin ist. Heißt, wir werden auf jeden Fall dieses Semester und nächstes Semester noch auswärts arbeiten müssen. Also wir sind ja auch schon mittendrin. Dieses Semester mit 2 Produktionen. Wir führen ab dem 6. Februar im Kulturladen die Schattenpräsidentinnen Oder hinter jedem großen Idioten sind sieben Frauen, die versuchen, ihn am Leben zu halten, von Selina Fillinger. Da führe ich Regie mit einem ganz großartigen Ensemble von sieben Frauen. Eine Farce, genau, die ja sehr ernste Themen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, bearbeiten, aber auf eine urkomische Art. Die Proben machen sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, die Aufführungen werden das auch tun. Und dann Gunda Wörle inszeniert Corpus Delicti von Juli C. Da ist die Premiere am 21. Februar im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum. Der Roman von Juli C. mag manchen bekannt sein. Interessant ist aber, dass Juli C. das ursprünglich als Theaterstück geschrieben hat. Also es ist nicht andersrum, sondern zuerst gab es tatsächlich eine Bühnenversion. Und dann kam der Roman über eine medizinische Dystopie mit einem recht großen Ensemble. Ich glaube mit 12 oder 13 Studierenden. Genau, und da freuen wir uns sehr, sehr drauf.
Und wie die Proben laufen, kannst du ja vielleicht selber kurz erwähnen.
Ja, das ist natürlich Werbung in eigener Sache, da bin ich auf jeden Fall auch beteiligt. Die Proben laufen großartig, es wird gestritten, es wird hart gearbeitet, so wie es eigentlich immer ist, so wie ich das jetzt in den letzten beiden Semestern hier auch kennen und lieben gelernt habe. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es wird weitergehen. Die Uni Konstanz hat auch im kommenden Jahr ein Unitheater, das tatsächlich auch würdig ist. Und es wird laut werden, wir werden gehört werden, es wird sehr viel kommen und vielleicht dann sogar irgendwann wieder auf der Bühne. In diesem Sinne sind wir eigentlich alle ziemlich gespannt. Vielen Dank an euch auf jeden Fall.
Danke ebenso.
Danke.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Uniradio Konstanz.
Und mit diesen wundervollen Nachrichten entlassen wir euch offiziell in die Weihnachtsferien. Wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch und falls ihr keine Weihnachten feiert, ein paar wundervolle, freie Tage. Macht's gut und wir hören uns im nächsten Jahr.